das so, ne? Dann ist inzwischen das technische Gerät, was eigentlich bereit sein sollte, ist da nicht bereit. Wisst ihr, das machen wir so wie mit uns, ne? Wir warten immer auf den Moment, jetzt hat das, genau, wir warten immer auf den Moment. Jesus sagt, wir sollen bereit sein. Und ja. Ja, es ist ja so, ne? Also man, ich denke das gerade so. Eigentlich hat dieser Laptop, der da so steht, nur eine einzige Aufgabe, nämlich bereit zu sein. Dann, wenn der Moment kommt. Und manchmal ist es mit uns genauso, ne? Und so oft gibt es so Gelegenheiten, wo ich das merke, wo Gott kommt und sagt, Stefan, jetzt. Und ich denke, wie jetzt? Echt jetzt? Na, so. Und ja, wie gut, wenn wir das lernen, einfach bereit zu sein. Gut, das ist aber gar nicht mein Thema heute. Ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken für die Einleitung und auch für den Lobpreis, weil ich schon irgendwo den Eindruck habe, dass sich da so eine Linie durchzieht, dass Jesus einfach um uns wirbt und er uns ermutigen möchte, uns stärken möchte, uns aufbauen möchte. Gibt ja manchmal so Gottesdienste, wo du merkst, okay, heute wird seelsorgerlich, ne? Heute wird so, Gott sagt, hey, ich bin da und ich mag dich wirklich, ja, und ich bin wirklich auf deiner Seite. Und wisst ihr, wir leben ja in einer Zeit, die ja sehr, wie soll ich das sagen, uns durchaus unruhig machen kann, die uns irgendwo, ja, uns, denke ich, alle irgendwo beschäftigt, was jeder irgendwie so mitnimmt, auch in seine Gedanken vielleicht, dass jeder so mitnimmt, auch in seine Nächte, ja, wenn man dann abends irgendwie so zur Ruhe kommt und ja, vielleicht nochmal kurz vorher nochmal die Nachrichten gesehen hat und denkt, oh Gott, was passiert hier? Was passiert in unserer Welt? Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal was so weltweit passiert, jeder Mensch erlebt Krisen. Ja, jeder Mensch erlebt Situationen, die er sich nicht aussucht. Und wo wir immer so gefragt sind, hey, wie gehst du jetzt damit um? Wenn Situationen entstehen, die du eigentlich nicht so geplant hast, die du eigentlich auch nicht verstehst. Und wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns, wenn wir Enttäuschungen erleben? Wie verhalten wir uns, wenn Krankheiten kommen? Wenn wir Leid ertragen müssen? Wie verhalten wir uns? Ich versuche mich im Moment so ein bisschen hineinzuversetzen in die Lage von Menschen, die einfach alles hinter sich lassen mussten, um zu fliehen, als Geflüchtete. Wir haben, ich weiß nicht, wie das hier in Steinfurt ist, auch mit der anderen Gemeinde, die sich hier trifft, aber wir haben in Schüttorf einige Leute aufgenommen aus der Ukraine, begleiten die, helfen mit bei der Stadt als Übersetzer und gehen mit den Leuten zu den Behörden und so weiter. Und naja, jemand hat sich vor 2 Wochen oder was im Gottesdienst dafür bedankt und so ein bisschen erzählt von ihrer Flucht hier nach Deutschland. Und dann siehst du da so einige Fotos von deren Autos, wo du noch die Einschusslöcher siehst und denkst, boah, das sind Situationen, die willst du nicht erleben. Ja, und was passiert, wenn du da in diesen Situationen bist? Er erzählte von der Situation der Gemeinden vor Ort, wie sie sich zu Anfang wirklich in die Gemeindehäuser gesammelt haben, um einfach zu beten, bis sie irgendwann gemerkt haben, okay, es geht nicht. Wir müssen hier raus, wir müssen hier weg, sonst bringen wir unser Leben in Gefahr. Und ja, es gibt immer so Situationen, die wir uns nicht aussuchen und die wir uns anders vorstellen. Und doch, was macht das mit uns? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte heute über zwei Menschen sprechen, die in einer Krise waren. Ja? Und wer so das Bild sich ansieht und das vielleicht auch ein bisschen zuordnen kann, der wird wissen, worüber ich sprechen will. Und zwar heißt es in Lukas 24, Vers 13 oder ab Vers 13, und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Ich meine, das war so ungefähr das, was sie da zurücklegten, ein Fußweg von ungefähr 2 Stunden. Wer sich jetzt fragt, 60 Stadien, was ist das? Ich kenne nur ein Stadion vom Samstagnachmittag. Ja, das war so, die zwei Jünger, die irgendwie mit Jesus gewesen waren, die nicht zu den 12 gehörten, aber irgendwie so zu diesem erweiterten Kreis der Nachfolger Jesu. Und sie hatten erlebt, wie Jesus gefangen genommen worden ist, wie Jesus verurteilt wurde, wie er gekreuzigt wurde, wie er gestorben ist. Das hatten sie alles mitbekommen und hatten auch gehört, dass da irgendwelche Frauen sind dann ja immer ganz emotional und vielleicht nicht so rational wie die Männer, und die haben das bestimmt irgendwie, in der Trauer, man überreagiert ja auch und man muss das ja auch irgendwie verarbeiten können, und die haben gesagt, Mensch, Jesus ist auferstanden. Manchmal ist das halt einfach auch, dass man die Realität nur so stückweise ertragen kann, und dann, also wir können da immer ganz viele Erklärungen machen, warum jetzt, ne? Ich weiß nicht, wie die sich das so gedacht hatten, aber sie hatten das gehört, okay, Jesus soll auferstanden sein, aber irgendwie, wir gehen mal weg. Und so waren sie unterwegs von Jerusalem weg. Sie waren mit Jesus gegangen, sie hatten Jesus kennengelernt, sie hatten seine Wunder gesehen, sie hatten vielleicht sogar selber Wunder getan. Und in diesem Moment ist all das, was sie mit Jesus erlebt haben, all das, was sie vielleicht selber, ja, wo sie erlebt haben, wie Gott durch ihre Hände Wunder getan hat, ist meilenweit weg. Lange, lange her. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Es gibt so Situationen, da erinnern wir uns an, boah, Mensch, was war das schön und was haben wir erlebt und was war da, boah, und die Kraft Gottes war da und was. Boah, das möchte ich mal wieder erleben. Ja, ich weiß nicht, ob so dem einen oder anderen manchmal so geht. Ja, und dann denkt man so zurück das fehlt und aber jetzt ist eine andere Zeit und jetzt ist das nicht mehr und jetzt. Versteht ihr so? Könnt ihr euch da so ein bisschen reinversetzen? Ja. Nach der Kreuzigung Jesu waren die Jünger in Angst. Ja, wenn man schon mit Jesus so umgegangen ist. Jesus hat das ja selber gesagt, ja, wenn sie schon mich nicht verschonen, wie viel mehr euch? Also, ja, der Knecht ist nicht mehr als der Herr. Und ja, wir kennen alle diese Bibelstellen, wo Jesus das auch ankündigt und sagt, Leute, glaubt nicht, es wird hier immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und wir gehen hier so chillig irgendwie so durchs Leben mit Jesus, sondern es wird Verfolgung geben, es wird Anfechtung geben, es wird Kämpfe geben. Und dann, das, was Jesus gesagt hat und was sie vielleicht immer nur so geistlich eingeordnet haben, wir können ja ganz vieles so vergeistlichen, ja, da merken sie auf einmal, nee, das ist wortwörtlich, also Verfolgung und so, also nicht nur, ach, ja, ich fühle mich gerade mal ein bisschen schlecht, ja, ich denk das immer so, wir haben so diese Redewendung, ja, das ist ja schon ein Kreuz mit dem und dem und dem, ja, kennt ihr das? Boah, ja, also das ist echt ein Kreuz mit der Arbeit, ne? Also das, und also die haben wirklich ein Kreuz erlebt. Die haben wirklich gesehen, was das heißt, wenn jemand gekreuzigt wird. Und das ist eben nicht nur so ein bisschen, ach ja, mir geht's gerade mal ein bisschen schlecht, sondern die haben erlebt, wie Jesus hingerichtet wurde, wie er über Stunden kämpft um den nächsten Atemzug, bis irgendwann der Körper sagt, jetzt ist vorbei, ich kann nicht mehr, ja. schreckliche, schreckliche Art, Menschen hinzurichten. Ja. Todeskampf, der sich über Stunden hinziehen kann, konnte sich sogar über Tage hinziehen. Irgendwann hat man dann gesagt, jetzt ist gut, und hat dann meistens den Leuten die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr aufstützen können, damit ihre Lunge wieder so ein bisschen Luft kriegen kann. Ja. Weil Jesus war zu diesem Zeitpunkt schon tot. So, das hatten sie gesehen. Den, der vorher sogar Tote auferweckt hat, der Kranke geheilt hat, immer souverän war, immer wusste, was zu tun ist, immer eine gute Antwort hatte, den zu sehen, wie er am Kreuz hängt und scheinbar selber die Welt nicht mehr versteht. Ja? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wenn wir uns das mal vorstellen, das macht ja was. Auch mit diesen Jüngern. Und so gehen sie zurück. Sie, die vorher vielleicht selber vieles zurückgelassen hatten, um Jesus nachzufolgen, sind jetzt wieder auf dem Weg zurück in, ja, ihr Haus, in ihre Heimat. Und die Frage ist so, wie geht's jetzt weiter? Was kommt jetzt? Wir gehen jetzt erstmal weg von dem, was da passiert ist. Wir wollen Abstand gewinnen. Wir wollen irgendwie das nicht mehr sehen. Wir wollen da nicht mehr dran erinnert werden. Wir wollen das nicht mehr präsent haben, sondern wir brauchen mal Ruhe. Wir brauchen mal Abstand. Wir gehen mal weg. Kennst du das? Ja? Also ich kenne solche Situationen. Da will ich auch aus der Gemeinde keinen sehen. Ja? Das ist so. Ich brauche mal Abstand. Lass mich mal alle in Ruhe. Ja? Es gibt manchmal so solche Situationen. Ja, ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Und so, so waren diese beiden Leute unterwegs und sie reden und sie diskutieren und sie verstehen das nicht und sie versuchen sich irgendwie so einen Reim darauf zu machen, was da passiert. Und ich hatte das ja schon gesagt, sie hatten von der Auferstehung gehört, aber ich glaube, dass diese Enttäuschung über das, was sie gesehen haben, wir sind ja doch sehr visuelle Typen, also das, was wir sehen, das ist irgendwie klarer für uns als das, was wir irgendwie riechen oder so. Ja, also das Sehen ist schon so unser Sinnesorgan, was uns sehr, sehr stark prägt. Und das hatten sie gesehen, aber die Auferstehung, naja, okay, das wurde ihnen erzählt und das bringt sie eigentlich nur noch mehr außer Fassung. Oh nein, jetzt erzählen die da auch noch so komische Sachen. Nun ist doch mal gut, ja. Manchmal gibt es solche Situationen, wo auch die gute Botschaft gar nicht zu uns vordringt, wo wir das gar nicht zulassen, wo das gar nicht an uns rankommt, weil wir so enttäuscht sind, so in diesem, nee, es ist gerade alles schlecht und es geht gerade überhaupt nur nach unten, dass wir das gar nicht mitbekommen. Ich möchte dich fragen, wie gehst du damit um, wenn du Enttäuschung erlebst? Was machen wir, wenn Gott nicht das macht, was wir uns wünschen? Wenn Gott nicht so handelt, wie wir eigentlich felsenfest davon ausgegangen sind, dass er so handeln wird, weil wir kennen doch sein Wort und wir kennen doch Gott und Gott will doch Gutes und wenn er doch Gutes will, dann kann er doch gar nicht anders, als genau so zu handeln, wie wir das jetzt erwarten. Und dann passiert es nicht. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, in der Gemeinde, wo mein Schwager und Schwägerin sind, die, besonders meine Schwägerin ist sehr aktiv in der Kinderkirche, und sie hatten die Situation, dass von einem Mitarbeiter-Ehepaar aus der Gemeinde, sie hatten ein Baby bekommen und dieses Kind war schwerst behindert und es war von den Ärzten her klar, also das wird vielleicht eine Woche, wenn es hochkommt, wird es eine Woche überleben. Und die ganze Gemeinde hat gebetet. Und irgendwann hat meine Schwägerin, weil sie ja dieses Team leitet, hat ihre Mitarbeiter angeschrieben, hat gesagt, ich möchte nicht, dass irgendjemand von euch, den irgendwelche Bilder, Bibelverse, prophetische Eindrücke oder sonst was rüberschickt, ohne dass ich das vorher geprüft habe und durchgewunken habe. Weil da so viele Meldung kam, ja, und guck mal hier, hier steht, ne, und er hat unsere Krankheit getragen. Ja, guck mal, und das gilt auch für euer Baby. Und ich habe heute Nacht geträumt und ich habe gesehen, dass da jemand gesund geworden ist und das ist vom Herrn. Und was weiß ich, was die Leute denen alles erzählen wollten. Denn wir können uns das ja überhaupt nicht vorstellen, dass Gott das zulässt, dass so ein Baby einfach stirbt. Und sie sagte selber, sie ist dann irgendwann morgens aufgewacht mit dem Wissen, heute wird das Baby sterben. Sie hat dann noch den Vormittag mit Jesus gekämpft, hat ihm gesagt, dass sie das blöd findet, dass sie das auch total daneben findet und wie kannst du das tun? Und am Nachmittag, glaube ich, ist dann das Baby gestorben. Das musst du verarbeiten. Gott, warum handelst du nicht so? Eigentlich war das doch klar. Eigentlich war das doch logisch. So hat das zu laufen. Jesus, wir kennen dich. Wir wissen, dass du Gebet erhörst. Wir wissen, dass du heilst. Wir wissen, dass du die Macht hast über Leben und Tod. Also, wo ist das Problem? Ja, manchmal handelt Gott nicht so, wie wir uns das wünschen. Und wie gehen wir dann damit um? Das ist halt die Frage. Wie gehen wir dann damit um? Gehen wir in unsere alten Sicherheiten zurück? Ziehen wir uns zurück? Sagen wir, nee, okay, das, ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Abstand. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe und das tut mir gerade alles nicht gut und ich will mal ein bisschen, ja? Oder wie handeln wir? Wie ist unser Umgang mit Enttäuschungen? Ich weiß, das klingt blöd, aber eigentlich, wenn wir das Wort Enttäuschung nehmen, dann hat das ja eigentlich etwas Positives. Denn die Täuschung ist vorbei. Ja, wir sind enttäuscht. Vorher hatten wir eine Täuschung. Wir hatten ein falsches Bild. Wir hatten irgendwie eine Vorstellung, die eigentlich nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Und jetzt sehen wir klarer. Ja, das ist das, was Krisen manchmal auch hervorbringen, dass wir danach schlauer sind als vorher. Ja, auch wenn uns diese Wahrheit nicht immer gefällt, bringt es uns ja nichts, uns irgendwie so nach Pipi Langstrumpf Manier, ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, das bringt uns ja nicht weiter. Sondern ich glaube, dass es eigentlich gut ist, dass wir ja auch durch negative Erlebnisse irgendwo so unsere Sicht ins Lot kommt und wir besser verstehen, wie ja manche Dinge laufen. Auf alle Fälle sind diese beiden Männer hier unterwegs nach Emmaus und dann heißt es, und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Jesus kommt dazu. Ich finde das so schön, wie das hier steht. Da nahte sich Jesus selbst. Er schickt nicht einen Engel. Er macht nicht irgendwie was anderes. Jesus selbst kommt dazu. Ich habe festgestellt, wichtige Dinge tut Jesus selbst irgendwie. Ja? Es gibt ja, ihr kennt das, es gibt so Sachen, wo man sagt, das ist Chefsache. Das erledigt der Chef selber. Ne? So und ich habe den Eindruck, bei Jesus gibt es auch manche Sachen, die sind Chefsache. Da sagt er, nee, das mache ich selber. Also wenn es um deine und meine Erlösung geht, das schickt Jesus nicht irgendwie, das delegiert er nicht. Sondern er sagt, nee, das mache ich selber. Da kümmere ich mich selber drum, da sorge ich selber dafür, weil ich will, dass das läuft. Ich will, dass es funktioniert und das wird hart, aber ich gehe da durch. Jesus macht die wichtigen Dinge selber. Er erlöst uns, er stirbt für uns, er kauft uns frei. Er baut seine Gemeinde. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Macht er auch selber. Übrigens, was er auch selber macht, finde ich auch in diesen Tagen sehr wichtig. Er wird auch selber richten. Also ich merke das, dass wir im Moment sehr schnell uns dazu hinreißen lassen könnten, irgendwie so zu richten. Ne? So.
Wer hat denn jetzt recht und was ist denn jetzt richtig und das ist so und das geht aber auch nicht und schlimm. Und
Wir können ja über alles richten. Ja? Über das, was Politiker so machen. Was so an Regelungen, egal ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, ob das Corona ist, ob das was weiß ich. Wir können über alles können wir richten. Und ich finde das so schön. Die Bibel sagt, dass Jesus richten wird. Das ist das Gute, ja, weil er kennt die Hintergründe. Er weiß genau, wie Sachen so zusammengehören und wer wann was wusste und so. Also Jesus richtet, ist nicht unser Job, ist sein Job. Auch das ist Chefsache. Und wir tun gut daran, das auch in seiner Hand zu lassen. Ja, so das Wichtige, das tut Jesus selber. Und so kommt Jesus dazu. Und ich will das jetzt gar nicht alles vorlesen, aber ich finde das so schön. Wenn ihr heute Nachmittag, nehmt euch mal Zeit, lest euch das mal durch. Ja, Jesus so kommt, hey, worum geht's denn? Ja, bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat? Wie, was denn? Ne? So. Ja, spielt da so ein bisschen so, also hat man so den Eindruck, wie so eine Rolle. Ne? So, ja, erzähl doch mal, was denn? Was ist denn passiert? Sehr, sehr schön. Und dann erzählen sie davon, was da in Jerusalem passiert ist. Und dann sagen sie unter anderem im 21. Vers, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und überall, das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Sie erzählen, wie Jesus gekreuzigt wurde und sagen, wir haben gehofft, er ist derjenige, der Israel erlöst. Und hier sehen wir diese Enttäuschung. Ja? Sie hatten eine falsche Sicht oder eine unvollständige Sicht, so will ich es mal sagen. Ja, sie hatten ein falsches Bild, wie Jesus Israel erlösen wird. Und letztendlich ist in dieser Krise auch die Chance, dass Jesus diese falsche Sicht revidieren kann, dass er es ihnen erklären kann. Und das lesen wir dann auch weiter, wie er halt ja mit ihnen redet und ihnen das alles erklärt. Ja? Wir aber hofften. Ich finde das so interessant, dass Jesus mit ihnen geht, aber sie erkennen ihn nicht. Sie reden miteinander. Das erwärmt auch irgendwie ihr Herz, aber irgendwie ist das alles auf so einer intellektuellen Ebene, ne? Auf so einer theologischen Ebene. Jesus erzählt dann aus dem Alten Testament und ja. Ich weiß nicht, ob er auch Jesaja 53 erwähnt hat. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, das nicht. Aber wie auch immer, jedenfalls so, er erzählt das alles aus dem Alten Testament. Guck mal, so und so und so und so. Das musste passieren. Und sie hören sich das an und sie, aber das ist mehr auf dieser verstandesmäßigen Ebene. Weißt du, wir können über vieles diskutieren. Wir können uns mit vielen beschäftigen und trotzdem Jesus nicht wirklich begegnen. Du kannst hier im Gottesdienst sitzen, du kannst dir das alles anhören und trotzdem Jesus nicht begegnen. Das ist so. Jesus kann meilenweit neben dir herlaufen. Ja, und ihr geht die Strecke eigentlich gemeinsam und trotzdem erkennst du ihn nicht. Das kann passieren. Es kommt immer darauf an, was wir mit dieser Situation machen. Dann ist vielleicht unser Herz bewegt und dabei bleibt es auch. Ich habe das Jahre her, wir haben damals noch in Ostfriesland gewohnt und wir hatten dort ja auch oder haben dort, die Gemeinde dort hat ein Sozialwerk mit mehreren Kindergärten und wir haben einmal im Jahr haben wir ein Sommerfest gemacht im Kindergarten und das war auch immer die Gelegenheit, dass wir die Eltern eingeladen haben, wir haben einen mit einem Gottesdienst. Und natürlich wurde in diesem Gottesdienst immer auch evangelistisch gepredigt, ist ja klar. Und ich weiß, nach diesem Sommerfest, da sitze ich im Gemeindebüro mit einem Elternteil, der irgendwie so, also das, der war halt auf diesem Sommerfest, der hatte die Predigt gehört und dann irgendwann später kam er vorbei und dann sitzt er bei mir im Büro und sagt, immer wenn ich hier bin, immer wenn ich mit euch zu tun habe, das berührt mein Herz. das macht was mit mir. Wir haben gesagt, hey, du bist nah dran. Ja, du bist nah dran. Ich weiß nicht, ob er sich letztendlich irgendwann mal wirklich bekehrt hat. Also damals nicht. Das war nur dieses, hey, das berührt mein Herz. Boah, das toucht mich irgendwie an. Das macht was mit mir. Ja? Und trotzdem kann es sein, dass ich Jesus nicht wirklich begegne. Das hat nur irgendwas mit mir gemacht. Ja? So sagen diese beiden Jünger später über diese Situation, brannte nicht unser Herz. Ja, also irgendwie, das hat was mit uns gemacht, aber trotzdem hatten sie ihn noch nicht erkannt. Weißt du, wenn du durch Enttäuschung gehst, brauchst du nicht Meinungen von Menschen, sondern du brauchst das Reden Gottes in deiner Situation. Wir suchen uns dann ja immer Rat und es ist auch gut, wenn es denn Menschen gibt, durch die Gott zu uns reden kann. Aber es ist das Reden Gottes letztendlich in unsere Situation. Es ist nicht wichtig, was Menschen sagen, sondern es ist entscheidend, was Gott sagt. Ich glaube, dass es etwas ist, was wir gerade dann zu schätzen wissen, wenn wir durch Enttäuschung gehen. Dass wir merken, okay, was sagt eigentlich das Wort Gottes? Was sagt eigentlich Gott in meiner Situation? Wo spricht er mich an? Wo ist der Geist Gottes, der einfach seine Sicht auf diese Situation hineinbringt? Und so ist Jesus hier, dient er seinen Jüngern als ein guter Seelsorger und konfrontiert sie hier mit der Wahrheit der Bibel, er legt ihnen das alles aus und geht so mit ihnen. Und dann kommen sie an diesen Punkt, wo, ja, die Frage ist ja, was passiert jetzt? Jesus, kommst du noch mit rein auf den Kaffee? Ja, so irgendwie, ne? Willst du weitergehen? Oder Mensch, ist schon spät, komm noch mit rein. Ja, also das ist diese Situation. Und letztendlich möchte ich eigentlich so diese Frage stellen, wo fängt es an, dass wir Jesus erkennen? Das Erste, was sie machen, ist, sie laden ihn ein. Sie sagen, komm, bleib bei uns. Jesus, ich will nicht nur, dass du mal mit mir redest, sondern ich will, dass du bei mir bleibst. Ich will nicht nur, dass du irgendwie so ein Stück Weg mit mir gehst, sondern ich will, dass du Teil bist in meinem Leben, dass du in meinem Haus bist, dass du bei mir bist. Ja? Und so kommt Jesus mit in dieses Haus, er sitzt mit ihnen. Und dieser Text beschreibt das halt so nach dem Motto, als Jesus dann das Brot bricht und es verteilt, da werden ihnen die Augen geöffnet. Ich weiß nicht, ob sie in dem Moment die Nägelmale gesehen haben oder ob sie sich einfach an diese Situation, die sie wahrscheinlich dutzende Male mit Jesus erlebt haben, dass er das Brot bricht und verteilt. Auf alle Fälle werden ihnen die Augen geöffnet und sie merken, hey, wir haben es hier mit Jesus zu tun. Jesus erkennst du da, wo du ihn einlädst. Jesus erkennst du da, wo du dir Zeit nimmst für ihn, wo du ihm Raum gibst und wo du ihn leiten lässt. Also der das Brot bricht und verteilt, das ist der Chef. Das ist normalerweise im Haus war das so die Aufgabe des Vaters, ja, der dann, ne, dessen, der das Ganze irgendwie geleitet hat, des Vorstehers, der hat das Brot verteilt. Und obwohl Jesus Gast ist, bekommt er diese Rolle. Ja, er nimmt das Brot, er verteilt es, er ist der Chef. Und weißt du, wir kennen diese Stelle wahrscheinlich alle aus der Offenbarung. Sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist genau das, was diese Jünger in diesem Moment erlebt haben. Ich habe früher diese Bibelstelle immer, das war für mich so in dem Kontext von Evangelisationsveranstaltung. Ja? Aber dieser Text ist an eine Gemeinde gerichtet. Das geht an eine Gemeinde. Jesus spricht da zu Christen und sagt, hallo, ich stehe an der Tür Ich sollte eigentlich nicht vor der Tür stehen. Eigentlich sollte ich schon lange bei dir sitzen. Aber irgendwie hast du mich vielleicht mal rausgebeten. Ich weiß es ja nicht, ja? Irgendwie hast du mal gesagt, Jesus, es ist besser, wenn du gehst. Jetzt stehe ich wieder vor der Tür. Jetzt klopfe ich an und sage, hey, komm. Lass uns Gemeinschaft haben. Und in dem Moment erkennst du Jesus. Weißt du, bei all den Situationen, die wir manchmal nicht verstehen, wir können uns so viel Informationen reinholen, wir können uns so viel bilden, wir können uns so viel anlesen. Alles gut, alles schön, alles, ja, aber das, was uns wirklich weiterhilft, was du brauchst, ist Jesus in dieser Situation. Und ich möchte dich dazu herausfordern, dass du nicht mit weniger zufrieden bist. Dass du nicht den Weg weggehst. Ja, ich meine, die hätten es auch einfacher haben können, wären sie einfach in Jerusalem geblieben. Ja, dann hätten sie es schon früher erfahren. So müssen sie nochmal wieder diese 2 Stunden zurück und sagen, hey, wir haben Jesus gesehen, ja, er ist wirklich auferstanden. Hätten sich den ganzen Weg sparen können. Ja, manchmal ist das so, manchmal gehen wir so Umwege, weil wir meinen, jetzt will ich nicht mehr. Und jetzt, ne? Oft beobachtet, wenn man Kinder hat, dann beobachtet man es häufiger. Ne? Jetzt will ich nicht mehr. In der Gemeinde beobachtet man das auch manchmal. Mach doch deinen Kram alleine. Habe ich Jesus auch schon mal gesagt. Ja, also so manchmal in der Enttäuschung und so. Jesus, mach doch deinen Kram alleine. Weil ich festgestellt habe, nee, das will ich eigentlich auch nicht. Eigentlich, ich will, dass Jesus bei mir ist. Ich will dich alleine, also deswegen, Jesus, komm in mein Haus, öffne meine Tür, ich will Gemeinschaft haben mit dir, ich will, dass du da bist, ich will, dass du in mein Leben redest, ich will, dass du Zeit hast, dass du Raum hast, genau in meiner Enttäuschung, genau in den Situationen, die ich nicht verstehe. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir gerade von solchen Situationen Jesus ausklammern und uns dann meinen, da kümmere ich mich jetzt mal selber drum. Das mache ich jetzt mal selber irgendwie. Und anstatt genau da Jesus mit einzubeziehen, sagen, Jesus, ich verstehe das nicht. Ich habe festgestellt, Gott kann da sehr gut mit umgehen, wenn wir ihm ehrlich unsere Meinung sagen. Gott hält das sogar aus, wenn wir auch mal laut werden dabei. Das kann er ab. Das kann da super mit umgehen. Viel besser als wir manchmal, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr, die ihr irgendwie so in einer Beziehung seid, wenn ihr euch mal streitet und das wird laut, dann ist das oft, dass du dann hinterher erstmal wieder so die Scherben irgendwie und kitten musst und war doch gar nicht so gemeint oder wie auch immer. Jesus kann das ab. Jesus kann das ab. Solange du ehrlich bist und sagst, Jesus, ich will da nicht alleine durch, ich will das nicht alleine, ich will dich in meinem Leben. Und ich lade uns ein, dass wir, ich wünsche uns das, dass wir solche Emmaus-Erfahrungen machen, je nachdem, in welcher Situation du bist, ja, welche Enttäuschung, welche Krisen du gerade durchgehst. Oder vielleicht auch Situationen aus der Vergangenheit, die du aber immer noch nicht wirklich, die hast du so irgendwie verkapselt und willst da auch nicht wieder bei. Und Jesus sagt, hallo, ich würde es dir gerne erklären. Ich würde dir gerne meine Sicht der Dinge sagen. Lass uns Gemeinschaft haben. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir für diesen Weg, den du gegangen bist in diese Welt. Herr, und nicht nur in diese Welt, sondern auch für uns bis ans Kreuz, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du wirklich unsere Errettung, unsere Erlösung zur Chefsache gemacht hast, Herr. Herr, und ich danke dir dafür, dass wir dir so wichtig sind. Herr, dass du gerne selber mit uns reden möchtest, Herr. Herr, dass du in unseren Krisen, in unsere Enttäuschung, in die Dinge, die wir nicht verstehen, in unsere Fragen, dass du genau da reinkommen möchtest, Jesus. Ich bitte dich darum, hilf uns, dass wir nicht nur irgendwie auf so einer intellektuellen Art und Weise uns mit dir beschäftigen, Herr. Nicht nur irgendwie verstandesmäßig irgendwie versuchen, das alles so zu erfassen, Herr, wie du dir das so vorstellst und was deine Pläne sind, sondern Herr, hilf uns, dass wir nicht eher zufrieden sind, Herr, als ab dem Moment, Herr, wo du mit uns am Tisch sitzt, Herr, wo du das Brot brichst, wo du Gemeinschaft hast mit uns, wo wir einfach dich sehen, Herr Jesus. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns herausforderst, nicht wegzulaufen, dass du uns herausforderst, Herr, uns nicht zurückzuziehen, Herr, nicht uns irgendwie so in unser Schneckenhaus irgendwie ja einzugraben, Herr, sondern dass wir die Gemeinschaft mit dir suchen, Herr, dass wir dich suchen, dass wir dir Raum geben, Herr. Herr Jesus, du weißt, wie sehr das manchmal sein kann, dass unsere Emotionen uns ja selber im Weg stehen, Herr, dass unsere Enttäuschung, unsere Wut, unser Schmerz uns irgendwie so den Weg verbaut, Herr Jesus, so dass du ja es oft so mit so viel Mühe nur schaffst, Herr, wirklich uns zu erreichen. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns helfen möchtest, Herr, dass wir wirklich unsere Türen öffnen für dich. Herr, dass wir Gemeinschaft haben mit dir, dass wir in Gemeinschaft leben mit dir, Herr Jesus. Es gibt so viele Dinge, Herr, die uns umtreiben. Es gibt so viele Dinge, die uns mutlos machen können, die uns Angst machen können, Herr. Aber wenn du da bist und wenn du uns erklärst, wenn du zu uns redest, wenn wir wissen, du bist an unserer Seite, Herr, dann ist das eine ganz andere Situation. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns helfen möchtest, Herr, dass wir wirklich dich erkennen, Herr. Herr, und dass du uns dann auch sendest zu anderen, Herr, um darüber zu sprechen, Herr, dass wir dir begegnet sind und dass wir es mit einem Auferstandenen, einem lebendigen Jesus zu tun haben, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns helfen möchtest, wirklich dich zu sehen, Herr. Herr, nicht unsere eigenen Pläne zu verfolgen, Herr, nicht irgendwie nur in unserer eigenen Vorstellung uns zu bewegen, sondern wirklich uns von dir her leiten zu lassen, uns von dir her Weisheit zu holen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns herausforderst an diesem Punkt. Ich danke dir dafür, dass du uns helfen möchtest. Herr, dass wir wirklich von dir her geleitet sind.